Ich möchte einen Abschnitt aus dem ersten Thessalonicher Brief, kannst du vielleicht aufzeigen. 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 6. 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 6. Da heißt es: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Ihr Lieben, lasst mich ein paar Gedanken zu diesem Text sagen. Es ist ein Text, der etwas aussagt über die Wiederkunft Jesu. Das ist das Thema, um das es hier in diesem Zusammenhang geht, die Wiederkunft Jesu. Und das ist, wenn man im Neuen Testament schaut, ein so grundsätzliches Thema, dass es eigentlich überall vorkommt. Das heißt, die Urchristenheit, die ist mit diesem Thema groß geworden. Das heißt, das war ein ständiges Thema, mit dem sie sich beschäftigt haben und das sozusagen ihr ganzes Leben erfüllt hat. Das war nicht ein Thema für bestimmte Momente in ihrem Leben, wo man halt einmal ein bisschen an die Zukunft gedacht hat und dann gedacht hat, aha, ja, in der Zukunft, da wird auch einmal das geschehen, dass Jesus wiederkommt. Sondern es war ein Geschehen, das praktisch ihren ganzen Alltag erfüllt hat. Den Alltag erfüllt. Es wird viel darüber geredet, über das und geschrieben. Und Paulus hat die Gemeinde gelehrt darüber. Das heißt, es ist kein Nebenthema. Und das ist etwas, was für jede Generation von Christen von größter Bedeutung ist, dass dieses Thema der Wiederkunft Jesu, der Ankunft Jesu, ein großes Thema bleibt. Es ist beschrieben unter dem Titel Der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn. Nun, warum ist das so ein wichtiges Thema, so ein äußerst gewichtiges Thema, das nun auch für uns ständig begleiten sollte? Und zwar, es geht eigentlich um Folge. Das ist sehr einfach, aber sehr tief. Der Tag des Herrn, das ist der Tag, an dem der Bräutigam kommt und seine Braut heimholt. Der Tag des Herrn ist nicht das Ende der Welt. Der Tag des Herrn ist, der Bräutigam kommt. Und er holt seine Braut. Das heißt, diejenigen, die an Jesus ihr Leben gegeben haben, sind verlobt. Von dem ersten Tag an. Und sie leben auf die Hochzeit hin. Ihr Lieben, wenn man das so ein bisschen erlebt, vielleicht hat man selber auch in guter Erinnerung noch, oder man sieht es jetzt an jungen Leuten, die verlobt sind. Wenn Leute verlobt sind, dann haben sie vor sich sozusagen ein Ziel, auf das hin sie zuleben, nämlich die Hochzeit. Und das ist nicht etwas, wo sie alle 4 Wochen einmal dran denken, ah ja, stimmt, die Hochzeit kommt ja auch einmal, sondern das ist etwas, was in dieser Verlobungszeit ihr gesamtes Herz erfüllt, jeden Tag ist geprägt davon, von dieser Tatsache, dass es auf eine Hochzeit zugeht und dass diese Hochzeit sozusagen ein Ziel ist, auf das sie sich hinsehnen. Das ist nicht etwas, was man immer wieder mal in Gedanken hervorkramen muss, dass es so auch etwas gibt. Das heißt, die Braut und der Bräutigam, die sehnen sich danach auf Vereinigung. Denn dieser Tag ist der Tag der Vereinigung. Und so wie es sozusagen auch im normalen Leben ist, wenn es gut läuft, wenn sie wirklich ineinander verliebt sind, die Braut und der Bräutigam, dann werden sie sich sehnen danach. Von ganzem Herzen sehnen danach. Es wird ihr Herz jeden Tag mit Freude erfüllen. Der Tag kommt, der Tag kommt. Und man zählt dann oft schon die Tage. Diese Tage der Verlobung sind Vorbereitungstage. Man bereitet sich vor auf diesen Tag der Hochzeit. Man plant. Man ist erfüllt in seinen Gedanken, in seinen Gefühlen. Das ist also nicht etwas nebenbei. Das ist nicht etwas nur, wenn der Hochzeitstag kommt, sondern die ganze Zeit davor ist geprägt. So soll das Leben der Christen sein. Sie sollen jeden Tag geprägt sein. Wovon? Von der Freude, dass sie eines Tages dem Bräutigam so begegnen werden, dass es zu einer Hochzeit kommt, zu einer innigen Vereinigung zwischen Braut und Bräutigam, wie sie nie zuvor geschehen ist. Ihr Lieben, das, worauf wir zugehen, der Ankunft des Herrn, ist nicht irgendwie, jetzt setzt halt Gott ein Ende mit dieser Weltgeschichte, sondern es ist der Bräutigam, der kommt. Das ist es, worauf wir zugehen. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Und wie intensiv wir das erleben, das hängt davon ab, wie stark unser Herz in Liebe entbrannt ist zu ihm. Je mehr wir ihn lieben, je mehr sehnen wir uns nach diesem Tag. Immer wieder und jeden Tag neu. Je mehr wir ihn lieben, so sehr werden wir uns vorbereiten, dass wir eine geschmückte Braut sind für den Bräutigam. Dass er uns so vorfindet, dass er Freude hat in uns. Vorbereitet, zugerüstet für diesen Tag der Hochzeit. Und ihr Lieben, das ist sehr wichtig zu verstehen, dass sozusagen es nicht darum geht, dass wir, wenn wir so in die Zukunft blicken, so wie es in der Welt geschieht, ja, da redet man immer vom Ende der Welt. Irgendwann einmal kommt das Ende der Welt und dann wird's krachen und alles Mögliche und so weiter. Wir gehen nicht dem Ende der Welt entgegen, sondern wir gehen dem Bräutigam entgegen. Das ist das Um und Auf der christlichen Hoffnung. Versteht ihr? Und zum Beispiel, wenn wir lesen in Matthäus Evangelium, in dem Missionsbefehl, wo Jesus seine Jünger aussendet, da sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und so weiter und so weiter, und ich werde bei euch sein bis ans Ende der Welt. So übersetzt es Luther. Aber wenn man es im Griechischen übersetzt, heißt es bis zur Vollendung des Zeitalters. Das klingt ganz anders. Das heißt, mit dem Kommen des Bräutigams vollendet sich etwas. Es geht auf einen Höhepunkt zu. Wenn die Welt an das Ende denkt, der Welt, dann ist es was anderes, ja? Das ist ein ganz anderes Szenario. Das ist auch natürlich etwas, was mit diesem Ende, mit diesem Ereignis zu tun hat. Aber das Entscheidende ist, Christen gehen nicht einer Katastrophe entgegen, sondern dem Bräutigam entgegen. Und deswegen, was immer jetzt auch mit diesem Ereignis der Wiederkunft Jesu verbunden ist, die ganzen Wehen der Endzeit, die Zeichen der Endzeit, die natürlich mit enorm viel Katastrophe und Bedrängnis zu tun hat, das ist nicht das Eigentliche, worauf die Christen ihr Augenmerk richten. Sie merken, sie richten ihr Augenmerk auf den Bräutigam und sagen, komm, Herr Jesus. So endet die Offenbarung. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, Herr Jesus, das ist es, worauf wir zugehen. Und deswegen in allem ist sozusagen es gemeint, dass unser Herz nicht mehr beschwert wird, wenn wir denken, was da alles jetzt noch für Dinge geschehen müssen, bis Jesus wiederkommt. Nein, unser Herz muss aufblühen. Wenn ihr hört, dass alle diese Dinge geschehen, sagt Jesus, die mit dem Ende verbunden sind, dann erhebt eure Häupter, denn ich komme. Und dieses Kommen wird ein Ereignis sein und eine Erfahrung sein, wie sie nicht mehr übertroffen werden kann. Dieses Hochzeitsmahl, das dann stattfindet, diese innigste Vereinigung zwischen Braut und Bräutigam, ist der absolute Höhepunkt christlichen Lebens. Auf das gehen wir zu. Darum müssen wir dies immer wieder uns sozusagen auch gegenseitig als Ermutigung sagen, er kommt. Die Hochzeit findet statt. Wir bereiten uns vor darauf, dass diese Hochzeit sozusagen auch wirklich stattfinden wird. Also das, was uns erfüllt, wenn wir an die Wiederkunft Jesu denken, das muss die Freude sein. Das muss eine hohe Priorität in unserem Leben haben, dass wenn wir nur jeden Tag daran denken, er kommt und es wird ganz gewiss zu dieser Vereinigung kommen. Das ist ohne Zweifel. Es ist ohne Zweifel, und so sagt es auch Paulus, ihr wisst, er wird kommen. Ihr wisst, die Welt weiß nicht, wir wissen, er kommt wieder, und darum ist das ein Ereignis, das uns mit größter Freude sozusagen erfüllen muss. Nun, wenn er kommt, dann wird etwas vollendet, nämlich unsere Beziehung mit ihm. Das Reich Gottes kommt auf eine neue Stufe und wird vollendet. Es ist alles ein Herausgebären von dem, was Gott in Fülle vorbereitet hat. Versteht ihr? Wenn wir an das Ende denken, im Sinne von er kommt, dann denken wir an die Fülle. Wir treten ein in eine ganz andere Fülle. Okay, aber nun das andere. Zusammen mit diesem Wiederkommen Jesu ist noch ein zweiter Aspekt, der wichtig ist. Nämlich, dass dieses Wiederkommen Jesu zwar für die Gläubigen ein riesengroßer Tag von Freude sein wird, nachdem sie sich sehnen, aber zugleich ist es ein Tag des Gerichtes. Es ist ein Gericht für diejenigen, die Gott fern sind, die gottlos sind, die Jesus nicht kennen, wie auch immer wir das jetzt beschreiben wollen. Es ist ein Tag des Gerichtes, der über sie kommt und der für sie Verderben bedeutet. Und jetzt sage ich einen gleich wichtigen Satz dazu. Diese Tatsache, dass das Kommen Jesu auch Gericht ist, darf die Braut Jesu nicht kalt lassen. Dort liegt der Grund für Evangelisation. Es darf uns nicht kalt lassen. Warum? Weil das Herz Jesu zerreißt. Innerlich ist zerrissen, wenn er selber, so möchte ich das einmal menschlich ausdrücken, daran denkt, dass sein Wiederkommen Verderben bedeutet für viele Menschen, die ihn nicht kennen. Das lässt Jesus nicht kalt. Und weil sein Herz so brennt für die Verlorenen, deswegen wird es für ihn auch ein trauriger Tag. Das gehört zusammen. Versteht ihr, Jesus kommt nicht als der Rächer, na endlich bin ich jetzt einmal, also kann ich jetzt alles rächen, was sie mir angetan haben, diese Menschen hier, die mich verlästert haben und verleugnet haben und mit Füßen getreten haben und meine Leute, meine Jünger so verfolgt haben und getötet haben. Jetzt werde ich es ihnen zeigen. Das ist nicht das. Ich glaube, dass das Herz Jesu zerreißt innerlich, wenn er an diesen Aspekt seines Kommens denkt. Um der Gerechtigkeit willen, Gott ist nicht nur ein liebender Gott, sondern auch ein gerechter Gott, hat etwas mit seiner Gerechtigkeit zu tun, die kein Widerspruch ist zu seiner Liebe, dass es auch zu einem Verderben wird für diejenigen, die ihn nicht kennen. Und ihr Lieben, was hier ausgedrückt wird, das ist, ich kürze es ein bisschen ab von der Zeit her, das ist etwas, was ich ganz stark auf dem Herzen habe, dass wir uns von diesem zerrissenen Herzen Gottes her prägen lassen müssen. Das heißt, wenn wir an das Wiederkommen Jesu denken, nicht nur an das, dass es der größte Freudentag unseres Lebens ist, dass wir uns vorbereiten, dass wir wie eine geschmückte Braut ihm begegnen werden. Das bedeutet für uns Heiligung, Reinigung und. Gäbe es jetzt viel zu sagen. Sondern es ist zugleich ein Tag, wo wir jetzt schon heute, noch vor dem Kommen dieses Tages, von dem Herzen des Bräutigams uns anstecken lassen müssen, von dem tiefen Erbarmen über die Verlorenen und seiner Sehnsucht, dass möglichst viele noch gerettet werden, bevor er wiederkommt. Das ist sein Ziel. Er will ja, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er kommt ja nicht in dem Sinne und sagt, na, jetzt lasse ich euch alle da in eurer Sünde drinnen und dann werde ich einmal euch richten. Denn bevor er kommt, tut er alles, damit noch viele von denen, die jetzt noch im Dunkeln leben, gerettet werden. Und ihr Lieben, das Herz der Braut ist ein Herz, das von Liebe entbrannt ist zu seinem Bräutigam und sagt, komm. Und zugleich ist es ein Herz, das brennt für die Verlorenen. Wenn das nicht zusammen ist, fehlt etwas. Dann stimmt das eine oder das andere nicht. Das ist sozusagen etwas, wo wir sagen, nein, das ist nicht ein Tag ferne weg, irgendwann einmal. Und Gott informiert uns, dass das auch einmal geschehen wird, aber bis dahin leben wir halt irgendwie. Nein, er möchte, dass dieses Ereignis seine Schatten wirft zu uns, in unser Leben, jetzt, heute. Auf der einen Seite, dass unsere Liebe, unsere erste Liebe nicht erkaltet, dass sie immer größer und stärker wird auf den Tag hin, wo wir ihm begegnen werden. Und auf der anderen Seite, dass wir sagen, Herr, wir möchten dein zerbrochenes Herz, dein Herz, das weint über die Verlorenen. Auch von diesem Herz wollen wir uns packen lassen und uns zur Verfügung stellen, dass noch viele, viele, viele aus der Finsternis in das Licht hineinkommen und dann auch dir entgegengehen in dieser wunderbaren Art und Weise, wie es hier geschrieben ist. Ihr Lieben, Paulus sagt das so hier, indem er sagt, ihr wisst, das ist sehr interessant, ihr wisst. Das heißt, die an ihn glauben, und das sind hier genannt, die Kinder, die Söhne des Lichtes. Gott ist Licht. Wir haben Anteil an diesem Licht durch die Erlösung in Jesus. Wenn Jesus ihn entlebt, sind auch wir diese Lichtträger. Wir leben in diesem Licht, und das hat etwas zu tun mit Offenbarung. Uns ist es geschenkt, dass wir wissen. Wir wissen auf der einen Seite, dass Jesus wiederkommt, um uns heimzuholen. Und wir wissen auch, und Paulus sagt das so, wir wissen es, die Welt weiß es nicht, die es eigentlich betrifft. Aber wir wissen es, dass dieser Tag, wenn er wiederkommen wird, wird wie ein Dieb sein, der in der Nacht ein Haus überfällt. Das sagt der Paulus zu den Gläubigen. Das sagt er nicht auf dem Areopag, wo Ungläubige stehen. Die hätten gesagt, der spinnt, was soll das? Die kennen ja Jesus nicht. Er sagt es den Gläubigen. Auch Jesus in seiner Rede Endzeitereignisse, wenn er wiederkommen wird, das ist eine Jüngerrede. Lest einmal in Matthäus 24, ist es nicht eine Rede, wo er sozusagen hier vor allen öffentlich spricht. Er redet zu den Jüngern. Euch ist es gegeben. Das heißt, das ist eine riesige Verantwortung und Herausforderung für uns. Wir wissen, dass dieser Tag, wenn er kommen wird, sein wird wie ein Dieb, der jene überfällt, die Jesus nicht kennen. Und das heißt, für uns, die wir Jesus kennen, ist dieser Tag nicht überraschend. Sehr wichtig. Wir wissen nicht die Stunde, wann er kommt. Das ist ihm vorbehalten. Aber weil wir uns vorbereiten auf sein Kommen, werden wir, wenn wir wachsam bleiben, nicht überrascht sein, nicht unvorbereitet sein. Unvorbereitet sind die, die in der Finsternis leben, die Söhne der Finsternis. Für sie wird es kommen wie ein Dieb in der Nacht, überraschend. Völlig überraschend, plötzlich, unerwartet. Unvorhergesehen und wird sozusagen wie ein Überfall über sie kommen und wird sie ins Verderben bringen. Wir wissen das. Es ist uns gesagt, für die Verlorenen, damit wir eintreten für die Verlorenen. Versteht ihr? Wir müssen daraus die Konsequenzen, die richtigen Konsequenzen ziehen. Was bedeutet das für uns, wenn wir das wissen? Ist da unser Herz kalt? Ja, ja, er wird schon kommen. Und ich bin ja froh, dass endlich einmal die vielen, vielen Leute, die so Gott lästern, endlich gerichtet werden. Oder dass wir sagen, nein, ich teile dieses zerrissene Herz in dem Bräutigam, das so sehr schlägt, auch für diese Verlorenen. Und er will eigentlich nicht, dass dieser Tag ein solches Verderben über sie bringt. Und er will uns benutzen dazu, dass das Licht in dieser Finsternis zum Scheinen beginnt. Ihr Lieben, darum ist hier, sind diese Begriffe wie Licht und Finsternis gebraucht, die eben deutlich machen, dass diejenigen, die im Lichte leben, die haben Anteil an dem göttlichen Licht. Gott lebt im Licht. Das heißt Offenbarung über Gott. Wir haben Offenbarung über uns selbst, dass wir Sünder sind. Wir haben Offenbarung, was Erlösung ist, dass wir diese Erlösung brauchen und dass wir sie annehmen. Wir haben Offenbarung, dass wir ewiges Leben bekommen. Wir haben Offenbarung über die Zeichen der Zeit, wo wir gerade stehen, dass wir erkennen, was die Zeitabschnitte sind, die in den Augen Jesu wichtig sind, bevor er wiederkommt. Wir sehen das. Er gibt uns offenbar über die Strategien des Feindes und so weiter. Wir wissen, es heißt auch hier so, denn ihr alle seid, liebe Brüder, das ist im Vorher, 1-3, wo das noch einmal drinnen steht, so habt ihr nicht nötig, was die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, heißt es sogar. Hier als Beispiel nur, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ihr Lieben, was damit ausgedrückt wird, ist, dass die Menschen, die in der Nacht leben, die in der Finsternis leben, in der Sünde leben, unter der Herrschaft des Feindes, des Satan leben, das sind Menschen, die sind blind. Es sind Menschen, die sind berauscht, heißt es auch, sind trunken, geht dann weiter noch der Text, wo sie beschrieben werden als die, die in der Nacht sind, die sind entweder blind, sie schlafen oder sie sind trunken vom Wein sozusagen. Sie sind berauscht von anderen Dingen. Ihr Lieben, wovon sind denn die Menschen berauscht, die Jesus nicht kennen? Sie sind ausgerichtet und haben eine tiefe Sehnsucht nach einem Heil hier in dieser Welt. Und das Heil, das sie suchen in dieser Welt, wird hier beschrieben mit den zwei Worten Friede und Sicherheit. Wenn sie sagen, sie, die Menschen der Nacht, Friede und Sicherheit, endlich, das ist ihre Sehnsucht, Friede und Sicherheit, persönlich, politisch, global, man kann es auf alle, das ist das, wonach Menschen sich sehnen, endlich in Frieden leben. Das heißt natürlich auch, so leben können, wie man will, nicht gestört, ja. Und in Sicherheit, wo man nicht ununterbrochen attackiert wird und Angst haben muss, sozusagen ohne Angst zu leben. Ihr Lieben, und jeder Heilsbringer, der Menschen das verspricht, hier auf Erden, Friede und Sicherheit, der wird ein Messias. Das ist das Bild des Antichristen, das hier durchscheint. Die Aspekte, die über den Antichristen geschrieben sind in der Bibel, sind eben, dass er einer ist, der die Bedürfnisse der Menschen auch mit Zeichen und Wundern verbunden ernst nimmt und er gibt vor, Friede und Sicherheit zu bringen. Bis er sich dann entpuppt im Laufe der Zeit als Antichrist und er dann diese schreckliche Maske wieder dann entlarvt, sozusagen, die hinter ihm eigentlich steht. Aber vor allem, er gaukelt etwas vor. Der Antichrist ist ein großer Täuscher. Das ist die Situation der Menschen in der Finsternis, dass sie getäuscht sind, weil sie blind sind. Sie sehen ja nicht. Sie sehen nicht, dass dieser Friede, diese Sicherheit, die ein großer Weltführer hervorbringen könnte, dass die nicht tragfähig ist. Das ist nicht der Frieden, den Gott schenkt. Das ist nicht die Geborgenheit, die Gott schenkt. Das ist was komplett anderes. Das ist auch nur bezogen hier auf diese Welt, damit man sein Leben so in einem egoistischen Sinne auch gut verbringen kann und sein Leben ausleben kann. Das ist Trug. Ihr Lieben, Jesus spricht auch davon, es werden, bevor er kommt, solche kommen, Christusse, falsche Christusse, Messiasse. Und die haben das ganz sicher in ihrem Munde. Friede und Sicherheit. Achtet darauf. Das ist das Gesicht des Antichrist, bevor sich dann Dinge entwickeln. Ihr Lieben, so war es auch bei Hitler. Er ist ein gutes Beispiel. Er war eine Vorschattung des Antichristen. Es gab schon viele Vorschattungen. Also Personen, wo schon angedeutet ist, der Geist des Antichrist, der noch einmal noch viel steigen wird. Das, was er sozusagen mit seiner Bewegung bringen wollte oder vorgegeben hat, war Friede und Sicherheit. Und er hat das schon selber sozusagen ganz bewusst in diesem Sinne auch benutzt. Er hat von dem tausendjährigen Reich gesprochen. Eine biblische Kategorie. Und dieses tausendjährige Reich ist ein Friedensreich. ein Sicherheitsreich. Und der hat gesagt, dass schon 1923 zum Beispiel hat er schon ausgesprochen, dass von seiner Bewegung solches ausgehen wird. Friede und Sicherheit. Und er sagt, Millionen von Menschen spüren das jetzt schon, 1923. Diese Messiasse, die das hervorbringen, Friede und Sicherheit, denen laufen die Massen nach. Und sie beten diese Leute an. Das Tier in der Offenbarung, das herauskommt, wird angebetet. Aber dann zeigt es erst seine eigentlichen Krallen. Wir haben heute den 9. November. Der 9. November ist nicht nur deswegen berühmt, weil dort die Mauer gefallen ist, sondern zuerst einmal berühmt, weil der 9. November war der Tag der Reichskristallnacht. Vom 9. auf 10. November ist in Deutschland und in Österreich und an anderen Orten sozusagen in einer Nacht überall die Synagogen angezündet worden und jüdische Geschäfte geplündert worden und so weiter. Das war der Beginn, der sichtbare Beginn, wo dieser Messias, dieser falsche Messias, sein wahres Gesicht gezeigt hat. Wie viele haben ihm vorher zugejubelt? Und auch nachher noch, bis sie dann untergegangen sind mit ihm. Und haben ihm gesagt, er bringt uns Brot, er bringt uns Sicherheit. Wenn wir unsere Großeltern oder Eltern befragen, dann wissen wir, wie sie, es war Sicherheit. Ein deutsches Mädchen konnte auf die Straße gehen, ohne irgendeine Angst zu haben vor etwas. Friede und Sicherheit, das ist der Köder von Messiasen. Und Paulus sagt hier, sehr modernes Wort, wenn sie sagen, es ist Friede, endlich haben wir wieder so einen Zustand. Und das wird wahrscheinlich noch in einem viel größeren Maße für eine kurze Zeit sein, bis dann das Inferno hereinbricht durch das wahre Gesicht. Und das wahre Gesicht richtet sich dann natürlich auch gegen die an Jesusgläubigen. Das hat mit dieser großen Bedrängnis zu tun, aber es ist ein großes Paket. Ich will nur das eine sagen, dass hier etwas ausgedrückt wird, was wir sehen. Heute mehr denn je, wenn man in die Welt schaut, jeder schreit, Friede, Sicherheit. Und der es bringt, wird angebetet. Und Jesus sagt, da hinein, Paulus sagt, da hinein kommt der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht. Wo Menschen sich in falschen Sicherheiten, in falschen Frieden sozusagen wähnen, wird dieser Tag kommen. Der wird Verderben über sie bringen. Und ihr Lieben, wir wissen es. Die Welt kann es nicht wissen, weil sie ist blind, sie ist nicht nüchtern, sie ist schlafend, wie es auch in diesem Text heißt. Die Kinder des Lichtes. Aber was machen wir damit? Das ist nicht eine Information. Das ist eine Herausforderung. Jesus möchte uns als seine Braut benutzen, dass wir im Blick auf sein Kommen zweifach reagieren. Ich fasse es zusammen. Auf der einen Seite, dass unser Herz von Tag zu Tag mit mehr Freude erfüllt wird an auf den Tag hin, wo wir mit ihm zum dem großen Hochzeitsmahl vereinigt werden. Dass wir uns vorbereiten darauf. Das ganze Neue Testament mit allem, was steht über Heiligung, über Wachstum im Glauben, hat alles damit zu tun, dass wir zubereitet werden auf den Bräutigam, dass wir ihm eine würdige Braut sein, ohne Flecken runzeln. Das ist das Werk des Heiligen Geistes in uns, das uns zubereitet. Und das ist andere ist, dass wir uns von dem zerbrochenen Herzen des Bräutigams für diejenigen, die noch nicht in diesem Zug der Braut sind, dem Bräutigam entgegen, dass wir uns von diesem Herz ergreifen lassen und sagen, Herr, wir möchten so gerne, dass noch viel mehr mit uns in diese Situation der Braut hineingenommen werden, um dir entgegenzugehen. Versteht ihr, es geht immer um diese Qualität der Beziehung zum Bräutigam. Das ist das Entscheidende. Nicht um bestimmte Ereignisse, die irgendwo passieren und irgendwann einmal passieren und wir dann sagen, aha, jetzt ist passiert, sondern dass wir verstehen, es geht hier um eine personale Kategorie immer und immer. Es geht um den Bräutigam. Die Anbetung des Bräutigams. Es geht um die Zurüstung der Braut für den Bräutigam und es geht um diese Vereinigung. Und lasst uns so viele wie möglich mitnehmen. Das hat auch diese Kategorie von Beute, von der ich letztes Mal gesprochen habe. Der Herr möchte uns noch eine Beute geben. Das heißt, Menschen, die aus der Finsternis herausgerissen werden und in das Reich seines Sohnes eingegliedert werden und so miteinander wir diesem Braut entgehen kann. Wir wollen Licht sein. Der Paulus sagt das auch im Epheserbrief. Ihr seid nicht mehr Finsternis, sondern ihr seid Licht in dem Herrn. Und dann sagt er, darum lebt als Licht. Weil wir Licht geworden sind, darum lebt als Licht. Lehnt euch nicht zurück und sagt, haha, uns kann nichts mehr passieren. Wir kommen in den Himmel und wir werden mit dem Bräutigam vereinigt werden. Sondern lebt jetzt als Licht. Lasst dieses Licht leuchten in die Finsternis hinein. Das Licht ist gegeben für die Finsternis, dass es die Finsternis erhält. Durch unser Sein, so wie wir sind, was wir reden oder nicht reden, wir sind Licht. Und wir sollen es auch bewusst so sein. Und bewusst werden, wir sind ein Licht und es ist notwendig, dieses Licht. Wir sind die wichtigsten Leute auf dieser Erde. In unserer Umgebung, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, in unserem Arbeitsplatz. Wir sind die wichtigsten. Auch wenn wir ein kleines Radl in einer Firma sind, sind wir trotzdem die wichtigsten. Weil es geht um viel mehr als um äußeren Erfolg in dem Beruf oder wo auch immer. Es geht darum, ob Gott uns gebrauchen kann, Licht zu bringen dort an dem Platz, wo wir sind. Halleluja. Amen. Herr Jesus, wir wollen von Herzen dir danken, dass du in uns ein Licht gebracht hast durch dich selber und dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und deswegen wohnt dieses Licht in uns. Wir haben Anteil an diesem göttlichen Licht, an dieser Fülle, an dieser Erlösung, an dieser Versöhnung. Und so wollen wir aus diesem Licht heraus leben, aus dieser Fülle, die du uns Tag für Tag schenkst. Vater, ich bitte dich, dass du uns eine unbändige Freude entfachst darauf, dass du wiederkommst und dass wir dir entgegengehen dürfen. Herr, lass diesen Schrei in unserem Herzen groß werden, den auch der Heilige Geist in sich tragt. Komm, komm, Herr Jesus, diesen Schrei. Und wir danken dir, Herr, dass du unser Herz nicht kalt werden lässt gegenüber denen, die noch draußen sind, die in der Finsternis sind. Herr, wir bitten dich, dass du dieses Licht in uns so heiß machst, so hell machst, dass es hell strahlt überall, wo wir sind. Überall. Ob im Einkaufszentrum oder am Arbeitsplatz oder in der Schule oder in der Nachbarschaft oder sogar unserem eigenen Ehepartner gegenüber, Kindern, den Verwandten. Herr, wir wollen Licht sein. Und wir danken dir, dass du uns so gebrauchen möchtest. Und wir freuen uns auf dein Kommen, Herr Jesus. Amen.